ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche in diesem Podcast mit den interessantesten und unterschiedlichsten Menschen mit ihren ganz besonderen Facetten. Und manche bringen auch ein so wichtiges Thema mit, wie mein Gast in dieser Folge. Auch wenn das Thema immer noch oft ein Tabu ist.
Talk mit Thies.
Du musst damit rausgehen. Und zwar nicht nur in der eigenen Arztpraxis, sondern wirklich raus, weil so viele Menschen einfach darunter leiden. Es gibt so zwei Gegenspieler in unserem Körper. Es ist einmal der Sympathikus, den nennt man auch Fight or Flight, also kämpfen oder wegrennen.
Okay, Fight or Flight.
Oder der Parasympathikus auf der anderen Seite, der der Gegenspieler ist, Rest and Digest, also Entspannung und Verdauung. Unser Darm mit dem eigenen Nervensystem hat ein Alleinstellungsmerkmal, kein anderes Organ, bis auf unser zentrales Nervensystem, was unser Gehirn und unser Rückenmark darstellt, hat so ein eigenes Geflecht abbekommen. Das ist ziemlich cool aus meiner Sicht.
Ja.
Ernährung ist mehr als Kalorien und Makronährstoffe. Wenn man ihn ausbreitet, manche Daten sagen, dass es bis zu einem Tennisfeld groß wäre, wenn man den Darm komplett ausbreiten würde mit jeglicher Zelle.
So klingt Dr. Luisa Werner. Sie ist Ärztin mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin und beschäftigt sich vor allem mit Darmgesundheit. Sie möchte das Thema Verdauung sichtbarer und zugänglicher machen. Und wie groß das Interesse in der Bevölkerung ist, das sieht man an ihren über 500.000 Followern bei Instagram, wo sie ganz offen spricht von ihren eigenen Magenbeschwerden. Sie zeigt ihren Blähbauch oder erklärt, wie sie sich auf eine Darmspiegelung vorbereitet. Während ihres Medizinstudiums nämlich litt sie selber über Jahre an massiven Darmbeschwerden und dazu kamen, ich zitiere, so ziemlich alle Unverträglichkeiten, die man haben kann. Verdauungsbeschwerden sind oft ein Tabu, dabei betreffen sie Millionen Menschen. Alleine ca. 12 Millionen Menschen haben das Reizdarmsyndrom. Und überhaupt, Darmgesundheit geht uns alle an, sagt Luisa. Deshalb sollten wir alle viel offener darüber sprechen. In diesem Podcast erfahrt ihr Faszinierendes vom Darm, was der alles leistet, wie clever der ist. Ihr werdet danach im besten Falle ein anderes Verhältnis zu dem haben, was ihr jeden Tag esst. Es ist spannend zu hören, wie Darm und Hirn miteinander kommunizieren. Ihr werdet erfahren, was ein Fartwalk ist und warum Hyänen die saubersten Münder haben. Sorry, dass ich so sagen muss, aber der Darm ist verblüffend faszinierend. Und Luisa erklärt das ja auch alles sehr schön.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Frau Ärztin mit Schwerpunkt sagt man nicht zu dir. Oder Frau Ärztin.
Frau Ärztin.
Doch, aber ist doch eigentlich ganz freundlich, oder nicht?
Doch, das kann man schon sagen.
Ach so, ja. Weil du gleich lachst. Frau Ärztin.
Ich werde nicht so häufig so genannt.
Also, was erdreistet er sich?
Perfekter Start.
Ich finde Frau Ärztin eigentlich ganz schön.
Ja, Herr Doktor ist, glaube ich, so das Klassische. Total. Aber Frau Ärztin war jetzt mir nicht so geläufig.
Ach, weil man sagt Frau Doktor. Das meinst du oder auch das nicht?
Ja, doch, das stimmt.
Es ist eher Frau Doktor, ist es nicht Frau Ärztin, das, sondern Frau Doktor.
Doch, das sagen gerade die älteren Patientinnen.
Okay, glaube ich doch. Ja, also Ärztin mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin. Du beschäftigst dich vor allem mit Darmgesundheit und möchtest dieses Thema Verdauung einfach sichtbarer machen. Du hast ein bisschen aufgeklärt und darüber geschrieben, in einem Buch jetzt auch. Und das heißt Darmgut, alles gut.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, über das Thema zu berichten, weil es ja immer noch ehrlicherweise ein großes Tabuthema ist.
Ja.
Obwohl wir alle eigentlich jeden Tag verdauen. Also nicht eigentlich. Wenn wir es nicht tun, dann ist es ein Fall für die Notaufnahme. Und trotzdem spricht halt fast niemand darüber.
Ist es denn wirklich noch ein Tabuthema?
Ja, definitiv. Sobald auch zum Beispiel bei mir in der Sprechstunde, ganz einfaches Beispiel, wenn Patienten vor mir sitzen und ich dann frage, ja, wie ist denn Ihr Stuhlgang? Das frage ich so, wie schlafen Sie denn? Weiß ich nicht, wie viel Sport machen Sie? Und dann frage ich halt eben auch nach dem Stuhlgang. Das ist für mich ganz normal. Als Ärztin hat man da, glaube ich, eh wenig Berührungsängste. Und das ist auch ganz wichtig. Und trotzdem ist das dann immer so ein bisschen schambehaftetes Thema. Und meistens kommt, ja, ganz gut. Und das ist ganz gut eigentlich. Für die einen ist es dreimal in der Woche, für die anderen ist es fünfmal am Tag und das variiert schon sehr stark.
Stimmt. Wie schneiden wir Deutschen denn eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern ab im Umgang mit Darmgeschichten?
Ich glaube, leider sogar ein bisschen schlechter. Ich habe das mal mit einer Kollegin besprochen, das fand ich ganz spannend, dass man an den Schimpfwörtern von einer Sprache erkennt, welches Thema das Tabuthema ist. Und ja. In Deutschland sind ganz viele Schimpfwörter, ich will sie jetzt hier nicht nennen.
Kann man aber machen. Also wir reden von verdammte Scheiße, verdammt. Ja. Zum Beispiel.
Hacke und so.
Hacke, genau, ja, irgendwie.
All das. Und das ist ganz häufig so ein Aspekt von der Sprache. Wenn man zum Beispiel in die USA schaut, ist es ganz viel rund um Sexualität. Sind alle Schimpfwörter rund um darum, weil das so ein Tabuthema ist. Und deswegen, ich glaube, da merkt man schon, in Deutschland ist das Verdauungsthema Darm, Scheiße, Kacke, wie man es nennen möchte, schon noch ein Tabu-Ding.
Guck mal, vielleicht in Norddeutschland etwas weniger, denn da gibt es so schöne Wörter, auch wie Kackbratze, was ja schon fast wieder liebevoll ist.
Ja, vielleicht inkludieren wir das jetzt einfach in unseren Sprachgebrauch.
Ja. Aber sehr, sehr, sehr interessant. Wir wollen dich ganz, ganz kurz vorstellen mit drei kurzen Fragen. Zunächst mal, oder Aufgaben fast schon, beschreibe eine typische Geste für deinen Beruf.
Ich glaube, so, wenn man so die Hände vor sich verschränkt und so wartend guckt. Also nicht die Raute Angela Merkel. Nee.
Ja, aber die Hände so zusammenfalten so bisschen, vor dem Bauch.
Genau, wenn man Patienten bei der Visite einfach zuhört.
Okay.
Das ist so mein Standardbuch.
Sehr schön. Nenne ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört.
Oh, ein Geräusch.
Ja. Also das muss ich jetzt auch nicht auf Darmgeschichten beziehen, sondern überhaupt einfach generell zu deinem...
Meine rostige Fahrradkette. Wie wir gerade schon gemerkt haben, fahre ich immer mit dem Fahrrad hin und mein Partner beschwert sich immer, dass ich mein Fahrrad nicht sauber mache. Das ist sehr verrostet und quietscht total. Das gehört dazu.
Und er will das nicht machen, ne? Also er will ja auch nicht übergriffig sein und deine Kette dann erneuern oder
das macht entölen. Er schon sehr, sehr häufig und trotzdem, ich lasse es immer im Regen stehen, es wird immer schlimmer.
Sehr schön. Und ein Geruch, der dich sofort in deine Heimat zurückkatapultiert.
Apfelpfannkuchen.
Ah. Spezielles Rezept?
Ganz einfach. Eier, Mehl, Milch, Zucker. Würde ich jetzt heute anders machen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und Zimt drauf.
Okay, das ist ja eigentlich der Klassiker schon. Ja. Und du bist ja im Prinzip Nebenberuf Köchin. Auch mittlerweile, denn... Du präsentierst ja auch auf Instagram Rezepte, die darmfreundlich sind oder überhaupt auch gesund.
Total.
Die sehen super nach Kalorienbomben aus, sind aber trotzdem gesund.
Total. Sind sie, gerade weil ich viele Hülsenfrüchte und Co. Auch ein bisschen zweckentfremde, auch in süße Gerichte, wo man sie nicht schmeckt. Ja. Einfach weil die super nährstoffreich sind. Und für mich heißt, ich mache ja ganz viel rund um Gesundheitsaufklärung, insbesondere gesunde Ernährung, Prävention, Darmgesundheit. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass man eben nicht nur die Infos kennt, was gesund ist, sondern auch weiß, wie kann ich das in einem Alltag integrieren. Und da gehört Kochen mit dazu, einfache, schnelle Rezepte. Das habe ich, glaube ich, im Schichtdienst perfektioniert, weil ich einfach keine Zeit hatte, lange zu kochen. Und so kam es dann irgendwie dazu.
Was heißt zweckentfremdet? Zum Beispiel Hülsenfrüchte zweckentfremdet. Wie zum Beispiel?
Brownies, so helle Kuchen, natürlich kommt auch ein bisschen Schokolade und Co. rein, aber das ist ganz oft bei mir ein Mehlersatz, weil das sehr, wenn man das püriert, dann wird es so richtig wie eine Art Teig und das ist so ein bisschen zweckentfremdet bei mir.
Schön. Und das Letzte, was du hattest, das war auch mit Himbeeren auf jeden Fall drin und draußen so eine fette Schokoladenschicht und es sah verboten aus.
Aber es ist von den Nährwerten gar nicht so schlecht. Natürlich sollte man nicht das ganze Ding auf einmal essen.
Genau,
weil dann
was,
hat man auch
was war das nochmal genau? Weil das war zuletzt bei dir bei Instagram. Das habe ich nämlich gesehen und dachte nur, oh krass.
Ah, das
so
waren
lecker.
Diese Taler.
Genau,
mit den,
genau das Taler,
ist,
richtig,
das,
genau.
Das ist mein Lieblingsrezept, unter anderem, was da drin steckt, weil das ist Chia-Marmelade. Und zwar ist es sozusagen Himbeeren zerdrückt. Du kannst auch Tiefkühlhimbeeren einfach so ein bisschen aufkochen und dann Chiasamen mit unterrühren. Und die geben dem Ganzen wie so eine Gelee-artige Konsistenz. Aber man muss keinen extra Zucker verwenden. Es hält sich dafür nicht so lange wie herkömmliche Marmelade. Aber das ist ein super Marmeladenersatz, der perfekt ist, um nochmal Ballaststoffe zu ergänzen. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade bei uns in Deutschland, weil wir alle zu wenig Ballaststoffe essen.
Ja.
Und die sind nicht nur gut für den Darm, sondern auch für das Herz-Kreislauf-Risiko, für den Cholesterinspiegel, für den Blutzucker und sogar die gesamte Sterblichkeit. So ein Fakt, den ich da immer bringe, 10 Gramm Ballaststoffe mehr am Tag reduzieren die Gesamtsterblichkeit, also das Mortalitätsrisiko, um 10%. Mhm. Und das ist krass, was man damit machen kann. Und das sind so kleine Rezepte, wo man ein bisschen mehr Ballaststoffe einbringen kann.
10 for 10.
Oh yes.
Würde man international jetzt sagen. Ja. Warum essen wir zu wenig Ballaststoffe? Das war mal anders?
Ja.
Früher?
Früher, also lang, lang her. Aber wenn man sich da mal unsere Vorfahren anschaut, wenn man wirklich noch Richtung Jäger und Sammler geht, gerade Sammler war ja unser Ding, mit vielen Beeren, Nüssen, Saaten. Und da waren wir bestimmt bei über 100, manche schätzen sogar auf 200 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Mhm. Und mittlerweile kommen viele nur auf 15, 16, 17, im Schnitt sind so 18, 19 Gramm am Tag. Und von der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sind ja 30 Gramm als Minimum empfohlen. Und bei manchen chronischen Erkrankungen wie Diabetes zum Beispiel, also Richtung Blutzuckererkrankungen, empfiehlt man sogar mehr, Richtung 40, 45 Gramm pro Tag.
Was essen wir stattdessen? Zu viel anstelle der Ballaststoffe, die wir eigentlich brauchen?
Also ich glaube, ganz viel ist leider das Thema, alles, was man beim Bäcker bekommt, das ganze Weißbrot, Toast und Co., das ist alles sehr ballaststoffarm. Wir essen leider auch zu wenig Gemüse und Obst. Hülsenfrüchte finden wir fast gar keine mehr. Nüsse und Saaten auch nicht. Im Schnitt essen viele immer noch zu viel Fleisch leider. Und es gibt super pflanzliche Alternativen. Ich sage nicht, dass man sich rein pflanzlich ernähren muss. Man kann, glaube ich, ein gutes Gleichgewicht finden. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die super sinnvoll wäre. Und dann schaut man auch nochmal in den Supermarkt, wenn man da reingeht. Man muss ja ehrlicherweise relativ lange laufen, um mal zur Gemüse- und Obstabteilung zu kommen. Und
die ist aber ganz oft ganz am Anfang sogar.
Dann bin ich in den falschen Supermärkten.
Wirklich?
Ja, bei mir laufe ich erstmal durch so eine Schokoladenabteilung durch.
Bei mir ist die Schokolade immer ganz zum Schluss.
Ah, das ist gut aufgeräumt.
Oder?
Das finde ich
interessant.
Klasse.
Also diese zwei Supermärkte, die ich regelmäßig sozusagen besuche, die haben am Anfang immer das Gemüse.
Das finde ich gut.
Drei, ich denke jetzt an drei.
Okay.
ist auch das Gemüse.
Okay, bei mir ist es nämlich anders sortiert. Und noch im Biomarkt und Wochenmarkt. Wochenmarkt sieht natürlich ganz anders aus, aber ich muss erstmal durch die Keksabteilung durch. Muss ich mir einen anderen aussuchen.
Das ist ja spannend. Das müssen regionale Unterschiede sein.
Wahrscheinlich.
Ja, und wahrscheinlich. Also du bist in Bayern zu Hause und da spielt das Fleisch natürlich nochmal eine ganz andere Rolle und vielleicht gerät deswegen das Gemüse ein bisschen in Hintertreffen, was ja überhaupt keinen Sinn macht und so. Aber interessant.
Ja.
Ach, guck mal. Du wolltest ja eigentlich nie vor die Kamera, oder?
Nee.
Hast du dir auch nicht vorgestellt, oder? Vor 10 Jahren?
Überhaupt
oder so,
nicht.
Als Ärztin in Ausbildung und dann Ärztin. Und mittlerweile gehört die Kamera zu deinem Leben dazu.
Zumindest bei mir in der Küche.
In der Küche. Ja, wie kam das?
Das war ursprünglich, ich meine, wie wir vorhin schon gesagt hatten, ich hatte selber ja ganz, ganz lange Verdauungsprobleme, ja. Richtung Reizdarm, ganz viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und habe irgendwie nicht ganz die Hilfe gefunden, die ich selber gebraucht hätte und habe dann angefangen, mich selber einzulesen. Das war noch im Studium, im Medizinstudium und peu à peu habe ich mich da reingearbeitet und es wurde deutlich, deutlich besser. Und dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen, mit Freunden, mit Bekannten und immer mehr haben dann gesagt, ah, super spannend, ja, mir geht's genauso. Ich habe auch immer Probleme, insbesondere halt Frauen, das ist auch von der Verteilung her, dass viele Frauen betroffen sind. Und dann war für mich die Entscheidung klar, okay, du hast jetzt so viel Wissen angeeignet, hast es selber auch noch durchgemacht und weißt, wie schnell oder wie viel man eigentlich selber tun kann. Du musst damit rausgehen. Und zwar nicht nur in der eigenen Arztpraxis, sondern wirklich raus, weil so viele Menschen einfach darunter leiden. Mhm. Alleine Reizdarmsyndrom schätzt man auf so 10 bis 12 Millionen Menschen in Deutschland.
Was richtig viel ist.
Verdammt viel.
12 Millionen, das ist richtig viel.
Ja.
Ja.
Und dann war für mich einfach die Entscheidung klar, ich möchte Informationen mit den Menschen teilen, habe aber komplett anonym angefangen. Also mein Kanal hieß auch nicht Dr. Luisa Werner, sondern erstmal Dr. Med Lotte, weil Lotte mein Spitzname ist in der Familie, das wusste aber niemand. Habe keine Bilder von mir gezeigt, habe wirklich reine Informationspostings gemacht.
Ja.
Und dann hat es sich peu à peu entwickelt, dass ich mich dann doch mal vor die Kamera gestellt habe. Und es war sehr unangenehm für mich, muss ich sagen, die ersten Male. Aber man gewöhnt sich an alles.
Und mittlerweile erzählst du auch wirklich über alles. Du hast eben auch deine eigene Bauchwehkarriere hinter dir, wie du es ja auch am Anfang des Buches dann geschrieben hast. Ich glaube, so einer der frühesten Stadien war in den Semesterferien, als du alleine mit Rucksack nach Südostasien bist. Was war los auf dieser Reise, die ja wirklich irgendwo auch so ein Wendepunkt war, ne?
Total. Also damit hat eigentlich alles angefangen, weil ich mir da diverse Magen-Darm-Infekte geholt habe. weil ich nicht so ganz auf diese typischen Regeln gehört habe, dass man alles abkochen soll, alles schälen soll und Co.
Und das als Medizinstudentin?
Mal.
Ist es nicht so?
Man macht auch Fehler. Und da hat es mich halt öfter leider erwischt und dann bin ich nach Hause gefahren und irgendwie haben die Beschwerden immer nicht aufgehört. Und dann hat so ein bisschen die Detektivsuche bei mir angefangen.
Mhm. Wie hast du angefangen, also mit der Detektivsuche? Was war so die erste große Erkenntnis, die dir auch wirklich was gebracht hat?
Ich bin zuallererst zu meiner Hausärztin gegangen. Da kann man verschiedene Bluttests machen und auch Stuhltests machen, um Entzündungen auszuschließen, um verschiedene Erreger auszuschließen. Ich habe ein Ernährungstagebuch geführt, was sehr, sehr hilfreich war. Also so ein bisschen Selbstanalyse, um zu schauen, wie der eigene Körper auf manche Sachen reagiert. Habe dann auch im Verlauf eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung und noch weitere Untersuchungen gemacht. Ehrlicherweise dann auch ein bisschen Blödsinn, wovon ich heute abraten würde, was ich nicht mehr machen würde, weil ich ziemlich viel Geld auch in komische Tests gesteckt habe, die nicht so evidenzbasiert sind.
Wie zum Beispiel? Was sind das für Tests?
Verschiedene, also davon wird von den Fachgesellschaften auch aktuell noch abgeraten, zum Beispiel so Darm-Mikrobiom-Analysen, die sind aktuell einfach noch nicht so weit. Also da schaut man sich das Darm-Mikrobiom, also die früher nennt man es Darmflora an, die Bakterien und Co., die in unserem Darm wohnen. Und die sind für den kommerziellen Gebrauch, also wenn man selber das Ganze kauft, einfach noch nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Ja. Und die kosten ganz schnell mal 500, 700 oder auch 1000 Euro.
Ja. Oh ja, Wahnsinn.
Und für Studenten ist das extrem viel Geld.
Du hast aber investiert.
Ich habe investiert, ja.
Und es kam nichts bei raus.
Nee. Genau, das ist eine Sache, die ich zum Beispiel anders machen würde. Und da gibt es ganz viele Sachen, die da insbesondere leider auch, was ich jeden Tag sehe in den sozialen Medien, muss man auch ganz klar sagen, wie viel Humbug da gemacht wird, erzählt wird, verkauft wird. Und jemand, der vielleicht bei den Ärzten nicht direkt die Hilfe findet, die er braucht, bei Reizdarmsyndrom, erstens kennen sich nicht viele damit aus. Und es braucht auch ganz viel Zeit und die haben wir leider oft in der Hausarztpraxis nicht.
Okay, das Absurdeste, was bei Social Media schon angeboten wurde, als Hilfe quasi, was war's?
Diese ganzen Einläufe, so Kaffee-Einläufe und dann so Parasiten-Detox-Kuren, wo man dann auch die Parasiten sieht, die durch so einen Schlauch wegschwimmen.
Und sieht man sie?
Ja, aber es ist Teil vom Darminneren einfach. Da ist ja ganz viel Essensreste und Co. und die sieht man dann da. Ja. Oder auch Schleim. Unser Darm produziert ja die ganze Zeit Schleim und dieser Schleim, den nennt man auch Mukus, der wird auch austransportiert, aber das sind keine Parasiten direkt.
Okay, okay. Du hast ja deine ganzen Unverträglichkeiten im Griff beziehungsweise auch wieder wegschaffen können von dir. Dass du sie überhaupt bekommen hast, hatte das bei dir möglicherweise auch mit einer Essstörung zu tun?
Definitiv. Also man weiß auch, dass das einen Einfluss hat auf die Verdauung und ganz viele, also so ein bisschen für den Kontext, ich hatte davor über Jahre eine Essstörung und war auch in Therapie dafür und da weiß man, dass sich das auch negativ auf die Verdauung auswirken kann. Also es kann so ein bisschen Hand in Hand gehen und dann war vielleicht der Infekt nochmal der Auslöser, der sozusagen den Rest getriggert hat. Aber da weiß man, dass es auf jeden Fall einen Impact hat, weil so ziemlich alles, was wir essen, verändert auch unser Darmmikrobiom. Und gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen weniger isst oder einfach die falschen Sachen isst, kann das auch dazu führen, dass sich das Darmmikrobiom in eine falsche Richtung entwickelt. Und das wiederum beeinflusst unsere Verdauung und kann auch ein Reizdarmsyndrom triggern.
Ja, also du hast alles mitgenommen eigentlich an Unverträglichkeiten, was es damals gab.
Leider, ja. Ja.
Welchen Stellenwert hat das Essen denn eingenommen? Alles dreht sich ja nur um die Frage, was kann ich überhaupt noch zu mir nehmen? Wie dramatisch war das bei dir?
Super herausfordernd. Also ich bin auch unglaublich froh. Ich würde auch jedem sagen, der da merkt, okay, ich komme irgendwie nicht ganz gut im Alltag zurecht, sich immer professionelle Hilfe dazu zu holen. Ganz, ganz wichtig. Psychotherapie ist da einfach für mich ein Muss. Klar. Und das Ganze nicht selber ausbaden oder mit Freunden, Familie zu versuchen. Und das war super schwierig. Das war wirklich eine schmale Gratwanderung, von dem einen wegzukommen. Ich will wieder gesund essen, ich will wieder, dass Essen Spaß macht und dann sagt einem der Körper, aber nee, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht essen und hiernach geht's dir schlecht. Und das war super herausfordernd, kann ich nicht anders sagen. Ja. Und es ging beides Hand in Hand, zum einen ein gesünderes Essverhalten zu bekommen durch verschiedene Aspekte. Ich habe ganz, ganz viel ausprobiert und gleichzeitig eben auch die Beschwerden in den Griff zu bekommen, damit mein Körper auch wieder ein bisschen Ruhe gibt, wenn ich dann was esse.
Was hast denn du überhaupt gegessen dann noch in dieser Zeit? Was war so dein Go-To-Essen, was immer funktioniert hat?
Haferflocken mit Wasser und Zimt und Apfel aufgekocht oder Reiswaffeln.
Okay. Auch fast schon Studentenessen.
Ja.
Schon. Fast schon Studentenessen. Ja. Also dieser Fokus, der ist ja einfach nur noch auf diesem Essen, was ja, ja total ungesund ist, weil es überhaupt nichts Natürliches mehr hat.
Ja.
Was ist der Ausweg für Menschen, die das kennen? Deren Fokus permanent nur darauf ist, okay, was darf ich überhaupt essen? Wo kriege ich das? Man schränkt sich ja unglaublich ein.
Ja.
Wie findet man einen Ausweg? Außer natürlich durch professionelle Hilfe, das hast du gerade angedeutet. Aber wie schafft man es, dass das Essen nicht mehr der Feind ist?
Ich glaube, da gibt es ganz viele Wege. Im Vorab, ich bin keine Psychologin. Also das ist nicht mein professioneller Bereich, dass sich da nichts Falsches eingeordnet wird. Durch viele Sachen. Ich glaube, der körperliche Aspekt ist super wichtig, dass man merkt, okay, mein Körper ist nicht mehr in Anführungszeichen gegen mich, sondern ich kann was essen und ich vertrage es und es tut mir vielleicht sogar gut. Das soll ja eigentlich das Ziel sein, wenn ich eine Mahlzeit habe, dass es mir danach besser geht als vorher. Ich habe keinen Hunger mehr, habe mehr Energie. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großer Faktor, um herauszufinden, ob das eine Mahlzeit ist, die dem Körper gut tut oder nicht.
Ja.
Ob man sich danach energiegeladen fühlt oder ob das Essen einem Energie klaut.
Ja.
Weil ich fühle mich zum Beispiel nach einem riesigen Schnitzel mit Pommes und ja, das esse ich auch. Fühle ich mich jetzt nicht so energiegeladen. Ich glaube, danach könnte ich meistens eher schlafen gehen, brauche nochmal einen Kaffee, damit ich überhaupt noch irgendwie über die Runde komme.
Okay,
aber wenn ich mir, weiß ich nicht, Ofengemüse mit ein bisschen Feta und noch einem Kräuterquark dazu mache, geht es mir persönlich zum Beispiel viel, viel besser.
Okay.
Und danach habe ich wirklich Energie. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, das ist ein großes Zusammenspiel von dem einen. Ich glaube, erstmal herauszufinden, warum habe ich denn überhaupt so ein blödes Gefühl mit Essen. Woran liegt das genau? Ist es mein eigener Körper? Ist es die Sicht auf meinen Körper? Ist es, weil wirklich Symptome da sind? Weil ich Essen in gut und schlecht aufteile? Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele feine Aspekte, wo man wirklich genau hinschauen muss, um den eigenen Grund herauszufinden. Und meistens ist es irgendeine Verflechtung von vielen Sachen, aber das hilft einem, um wirklich den Grund anzugehen und vielleicht auch auflösen zu können.
Ja, in gut und schlecht einteilen, das tun wir ja fast immer beim Essen.
Total. Und
manchmal auch zu Recht.
Ja, wobei, also ja, natürlich gibt es Sachen, die man jetzt nicht jeden Tag essen sollte, aber ich denke mir immer, oder so gehe ich auch zum Beispiel in der Sprechstunde um oder auch bei Social Media, die Balance ist das Wichtige. Und dann passt auch das Eis rein, da passt der Kuchen von Oma rein. Es muss nicht heißen, dass man sich alles verbieten muss. Auf gar keinen Fall. Ernährung soll ja auch Spaß machen. Ernährung heißt ja auch, eine gute Zeit mit der Familie zu haben, eine gute Zeit mit Freunden zu haben. Und Ernährung ist mehr als Kalorien und Makronährstoffe. Und das finde ich, dieses Feingefühl dürfen wir dabei nicht verlieren. Und trotzdem ernähren wir uns, sollten wir uns nicht nur von Kuchen und Pommes ernähren. Also es soll irgendwie ein gutes Mittelmaß sein. Ich versuche immer, dieses 80-20 reinzubringen. 80% gesunde, nährstoffreiche Lebensmittel, viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkorn. Wir kennen es alle.
Der Klassiker natürlich.
Wir machen es nur nicht. Und 20% darf es das Eis sein, die Pizza, was auch immer einem Spaß macht. Und dass man da einfach eine gute Mischung findet für einen.
Was wir oft vergessen ist, dass alles Essen uns im Prinzip erstmal Kraft gibt. Ne? Das ist ja eigentlich ein Vorteil, der wird einfach vernachlässigt ganz oft. Im Prinzip.
Ja.
Wir kriegen Energie eigentlich durch alles.
Total.
In deinem Buch sehe ich und gleich vorne auch auf der Titelseite, Frau Doktor hat ein Stethoskop.
Ja.
Das ist wichtig zum Posen, oder? Das ist wichtig für die Glaubwürdigkeit.
Auf jeden Fall. Ohne verlasse ich das Haus nicht. Ich habe natürlich auch jetzt gerade eins um meinen Hals. Nee, Spaß, das ist natürlich ein Witz. Ja, man sieht mich ehrlicherweise sehr wenig mit Stethoskop.
Und man sieht fast alle Ärzte eigentlich ohne Stethoskop. Nur noch. Eigentlich, sagte mir neulich mein Arzt, kein Mensch braucht heute noch ein Stethoskop.
Ah, ich höre schon immer auf den Bauch. Also Bauch und Herz und Lunge ist schon der Klassiker.
Okay, gut, das kannst du schon mit abhören. Ne?
Ja,
also im Kinderarzt hat man es oft, das stimmt.
Ja.
Auch Ärzte, die es gar nicht brauchen, tragen es gerne, hat mir einer erzählt, weil du so eine Credibility dadurch bekommst.
Ja, total. Leider tragen es auch viele, die keine Ärzte sind, online, einfach genau dafür.
Nein.
Aber man muss auch sagen, wenn man einen Arzt oder eine Ärztin so mit dem Stethoskop im Krankenhaus sehen würde, das geht gar nicht. Niemals würde man sich das Stethoskop um den Hals hängen, weil es super unhygienisch ist. Also man steckt eigentlich das Stethoskop immer in die Kitteltasche oder in den Kasack an der Seite, weil das ist ja die ganze Zeit im Patientenkontakt. Und wenn man sich das jedes Mal um den Hals schwingt, also das ist eigentlich ein No-Go. Deswegen, ich muss selber darüber schmunzeln. Und online sieht man mich auch nie mit Arztklamotten. Ich bin da immer in ganz normal zivil unterwegs, weil das auch mehr ich bin. Aber für das Titelbild muss ich das jetzt natürlich einmal rausholen.
Ja, aber es ist ja auch nur ein Bild. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau.
Ja. Wir erfahren in diesem Buch auch ganz viele interessante Dinge natürlich. Und ich finde am faszinierendsten fast, dass der Darm selber eine Art zweites Gehirn ist. Mit einem ENS, einem enterischen Nervensystem. Das habe ich bei dir gelernt. Was fasziniert dich da selbst am meisten?
Also das ENS, wie du es gerade schon gesagt hast, zum einen hat es über 100 Millionen Nervenzellen, also Neuronen nennt man das Ganze auch. Und das ist mehr als in unserem eigenen Rückenmark runterlaufen. Und das finde ich, also wenn man sich das mal vorstellt, das ist eine enorm große Zahl. Und unser Darm mit dem eigenen Nervensystem hat ein Alleinstellungsmerkmal, kein anderes Organ, bis auf unser zentrales Nervensystem, was unser Gehirn und unser Rückenmark darstellt, hat so ein eigenes Geflecht abbekommen. Das ist ziemlich cool aus meiner Sicht.
Ja.
Und der Darm und das Gehirn stehen die ganze Zeit im Austausch. Also während wir hier zum Beispiel gerade reden, schicken die sich die ganze Zeit Informationen, hey, wie ist die Magensäure? Welcher pH-Wert ist da gerade drin? Ist da gerade irgendwie noch eine Walnuss, die durch deinen Darm durchgeht und muss da vielleicht noch was aufgenommen werden? Wie viel Aminosäuren, wie viel Kohlenhydrate sind gerade in deinem Darm drin? Und wie schnell bewegt er sich? Und das kommuniziert die ganze Zeit. Und darauf wird ganz viel ausgerichtet. Dadurch wird zum Beispiel voll viel beeinflusst, was auch das Mikrobiom angeht. Deine Stimmung kann beeinflusst werden. Sogar Hormone können beeinflusst werden.
Die Stimmung, ne? Ganz wichtig.
Man sagt ja auch, also die ganzen Sprichwörter, hier kommt schon wieder die deutsche Sprache, auch wenn ich echt nicht gut in Deutsch war, die ganzen Sachen wie, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl oder ich habe Schmetterlinge im Bauch. Und da passiert ganz viel, was unser Unterbewusstsein angeht. Das sind auch alles Sachen, die wir Gott sei Dank nicht mitbekommen, sonst wäre wahrscheinlich ein Informationsfluss, mit dem wir nicht klarkommen würden, weil das alles zum vegetativen Nervensystem gehört, also zu dem Teil vom Nervensystem, von dem wir Gott sei Dank nicht viel mitbekommen. Was wir aber wiederum beeinflussen können, um zum Beispiel die Verdauung auch positiv zu verbessern. Es gibt so zwei Gegenspieler in unserem Körper. Es ist einmal der Sympathikus, den nennt man auch Fight or Flight, also kämpfen oder wegrennen.
Okay, Fight or Flight.
Oder der Parasympathikus auf der anderen Seite, der Gegenspieler ist, Rest and Digest, also Entspannung und Verdauung. Ganz klar, den brauchen wir für unseren Darm. Und wir sind leider ganz viel in diesem Sympathikus unterwegs, also diesem Stressnervensystem. Der Chef ruft uns an, die Kinder schreien, man muss noch 1000 To-Dos abhaken. Und dadurch kommen wir gar nicht in diesen Entspannungszustand rein. Und der ist essentiell für eine gute Verdauung.
Okay, und den fördern wir natürlich auch in dem Augenblick, wo wir neben dem Essen auch noch was anderes machen. E-Mails lesen, vom PC sitzen, Handy.
Ja, und das ist ganz, ganz schwierig, weil heutzutage ist Essen nicht mehr eine Sache, wofür wir uns Zeit nehmen, sondern eher so eine Nebensache. Das muss abgehakt werden, das muss schnell gehen, das muss effizient sein. Und das, finde ich, sieht man zum Beispiel auch über die ganzen Trinkmahlzeiten, die es heutzutage im Supermarkt gibt. Und auch mit den Werbungen dazu, da war ich total geschockt, als ich das erste Mal gesehen habe. Das war dann wirklich die Werbung, spar dir Zeit, trink einfach nur die Trinkmahlzeit, dann kannst du noch dein Hobby nachgehen, deiner Arbeit nachgehen, kannst irgendwie während dem Sport dir das Ding da rein Getränken. Und das ist für mich nicht die richtige Richtung, was Ernährung eigentlich sein soll.
Was ist eine schöne Übung, um den Parasympathikus vor dem Essen zu aktivieren?
Ich bin ein ganz großer Fan vom Box Breathing, heißt das. Man kann theoretisch auch was gleichzeitig aufzeichnen, wenn man möchte. Wir können es auch hier kurz einmal machen, für alle, die Lust haben mitzumachen.
Ja.
Und zwar atmen wir 4 Sekunden durch die Nase ein. Dann hält man 4 Sekunden und dann atmet man 4 Sekunden durch den Mund wieder aus. Und dann hält man 4 Sekunden und dann atmet man durch die Nase wieder 4 Sekunden ein. Und das kann man zum Beispiel für 5 bis 10 Runden machen. Das braucht wirklich nicht viel Zeit. Das ist jetzt nicht, dass wir 3 Stunden meditieren müssen für unserem Essen, sondern es sind Kleinigkeiten, die wir einbauen können. Das kann man einbauen, wenn man aus dem Auto aussteigt, wenn man in der Bahn sitzt, wenn man ins Bad geht. Das kann man überall machen und das sind Kleinigkeiten, die man in den Alltag super integrieren kann.
Das merke ich dann noch aktiv,
dass
ich mich etwas anders fühle dann?
Ja.
Oder ist es einfach nur das Wissen, da wird was passieren, das wird auf jeden Fall gut sein für mich, jetzt kann ich auch in Ruhe essen? Nee, du merkst es dann
man
auch.
Man merkt das. Kann jeder für sich mal ausprobieren, jetzt diese eine kleine Runde, natürlich nicht so viel.
Nee, man muss schon ein bisschen investieren. Aber also 5 bis 10 Runden, man braucht schon so 2 Minuten dann, ne?
5 bis 10 Runden sind keine 2 Minuten, das ist sogar noch kürzer. Ja.
Noch kürzer,
man kann sehr gerne 2, gerne auch 5 oder 10 Minuten machen, das ist natürlich noch besser.
Ja.
Das ist immer so mein kleiner Quickie, den man einbauen kann, um so ein bisschen Entspannung reinzubringen.
Oh, aber wer sich 5 bis 10 Minuten nimmt, der investiert aber. Also definitiv. Das ist schon, ja. Machst du das auch? Mit wann schaffst du deine 5 bis 10 Minuten Box-Breathing?
Sehr selten. Also ich mach die kleine Version. Ich mache diese kleine Atemübung.
Reicht ja auch.
Mache ich zum Beispiel auch zu Hause dann, wenn ich dann wirklich merke, boah, ich bin gerade so gestresst. Wenn ich jetzt esse, habe ich auf jeden Fall Verdauungsprobleme danach. Mache ich so eine kleine Atemübung und mir geht es definitiv besser.
Der Klassiker ist natürlich oft genug kauen. Ja, auch das hilft ja, dass der Körper mit mehr Entspannung essen kann. Dass der Darm nicht so viel arbeiten muss. Wir kauen zu wenig, kann das sein?
Tun wir auf jeden Fall. Ganz oft haben wir noch die Hälfte im Mund und es kommt schon die nächste Gabel angeflogen und man kaut irgendwie 2-3 Mal und dann kommt der Rest.
Ja.
Kleine Übung, die man machen kann, Gabel zwischen den Bissen zur Seite legen und ich sage immer, alles was fest ist, muss flüssig werden im Mund und alles was flüssig ist, muss man so tun, als wäre es fest und richtig viel kauen. Thema Smoothie oder Co., dass man da auch wirklich eine Mahlarbeit leistet. Und zwar nicht nur, weil das Achtsamkeit und das vegetative Nervensystem supportet, sondern das kann aktiv die Verdauung unterstützen. In unserem Speichel sind ja schon Verdauungsenzyme, zum Beispiel die Amylase, die Kohlenhydrate zerbrechen kann. Das hilft also aktiv. Und wir essen auch langsamer. Und das wiederum fördert auch zum Beispiel Thema Sättigungsgefühl. Unsere Sättigungshormone brauchen bis zu 20 Minuten, bis sie ausgeschüttet werden. Und wenn wir super schnell essen, essen wir auch ganz häufig zu viel.
Das kennen wir, glaube ich, alle. Und die magische Zahl ist einfach 10 bis 15 Mal kauen.
Wenn man das schafft, sehr, sehr gerne. Man kann auch mal, ich habe auch eine kleine Übung im Buch auch drin, bis zu 30 Mal kauen. Wenn man das einmal gemacht hat, weiß man, wie unglaublich lange 30 Mal kauen ist. Das ist sehr, sehr lange. Aber 10, 15 Mal, das wäre super, wenn man das macht.
Wir wollen ja auch dem Speichel die Möglichkeit geben, auch hier wirklich alles zu aktivieren, was nur geht. Warum haben nur Hyänen einen saubereren Mund als wir Menschen?
Oh Gott, ich bin keine Biologin, das weiß ich jetzt auch nicht.
Das hast du in deinem Buch geschrieben.
Genau, das ist ein kleiner Fun Fact, weil die sich ja von Kadavern ernähren und die haben ganz, ganz viele antimikrobielle, also sowas wie nicht Antibiotika, aber die Stoffe ähnlich in der Art, in ihrem eigenen Speichel, um mögliche Keime und Bakterien, die vielleicht im Kadaver schon drin sind, abzutöten.
Stimmt.
Heißt, es gab sogar einen, daher kommt nämlich die Story auch in meinem Buch, es gab einen Forscher, der an Hyänen und am Mundmikrobiom von Hyänen geforscht hat und er wurde einmal gebissen von einer Hyäne, ist dann ins Krankenhaus gegangen und meinte, nee, ich will kein Antibiotikum haben, ich wurde von einer Hyäne gebissen, das ist definitiv der gesündeste Mund, den es gibt, ich gebe mir nichts. Würde ich jetzt nicht so generell empfehlen. Bitte, wenn ihr von einer Hyäne gebissen werdet, dann geht ins Krankenhaus und macht, was die Ärzte und Ärztinnen dort sagen. Aber er war halt so überzeugt, dass er sich keins geben gelassen hat. Und er hatte Gott sei Dank auch keine Wundinfektion. Es ist also nichts, was man als Empfehlung jetzt machen sollte. Aber krass.
Er hat recht behalten, auf jeden Fall. Wenn wir so einen kleinen Einblick bekommen, und wir sind jetzt ja auch mitten schon in der Verdauung, wie das Ganze funktioniert, dann sind wir auch empfänglicher dafür, ne, die Dinge anders zu machen, glaube ich auf jeden Fall. Und du nickst jetzt und stimmst mir auch zu. Und ich finde das ganz schön, so wie Herzchirurgen ja von ihrem Herzen so fasziniert sind und sagen, ist das geilste Organ, das wir Menschen haben. So fasziniert bist du von dem ganzen Darmsystem, oder?
Auf aller Kanne, auf jeden Fall.
Ist noch geiler als das Herz, oder?
Ich finde, jedes Organ hat so sein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen, ich will kein Organ, obwohl doch der Darm ist schon sehr, sehr wichtig.
Ja. Also er ist nicht ganz so edel natürlich wie so ein Herz.
Ja,
ne?
Ist halt nicht so sexy, muss man jetzt auch sagen. Ja. Aber er ist schon ziemlich cool und macht ganz viel, ohne den großen Platz einzunehmen. Also er ist so ein bisschen, ja, versteckt sich so ein kleines bisschen immer, macht ganz schön viel coole Arbeit für uns.
Ja, ich finde es unglaublich faszinierend, dass zum Beispiel ein Käsebrot nach 2 Stunden in kleinen Teilen in unserem Blut schwimmt.
Wenn man gut gekaut hat.
Wenn man gut gekaut hat. Wenn wir diesen Vorgang einmal mit bloßen Händen imitieren, wie würde das aussehen?
Also, der erste Schritt ist, eigentlich, wir gucken das Käsebrot an. Eigentlich ist das schon der erste Schritt, weil dadurch wird unserem Gehirn signalisiert, da kommt das Essen an. Wir müssen hier schon mal die Speichelproduktion hochfahren. Wir müssen die Säure hochfahren in unserem Magen, damit das auch alles gut vorangeht. Und dann beißen wir ab und kauen hoffentlich unsere 15 Mal, damit es so richtig schön flüssig ist im Mund. Und dann kommt das Käsebrot über unsere Speiseröhre in unseren Magen. Die Speiseröhre ist eigentlich eher wie so ein Rohr, aber hat eine ganz coole Eigenschaft, die muss in sehr kurzer Zeit heiße Lebensmittel, zum Beispiel eine heiße Suppe oder einen Tee, abkühlen, damit es nicht heiß in unseren Magen reinplumpst. Beim Käsebrot ist jetzt nicht der Fall.
Oh, wie macht die Röhre das?
Oh, das müssen wir in die Röhre fragen, das weiß alles ich gerade auch.
Okay, gut. Nee, ist ja schön. Wenn du auch was nicht weißt, ja,
ja definitiv, ist auch egal. Ich weiß ganz viel nicht. Nein. Und dann kommt das Ganze in unseren Magen, dort ist dann die Magensäure und auch schon verschiedene, also die Magensäure bricht viele verschiedene Stoffe nochmal ein bisschen kleiner und der Magen hat wie so eine Art Walzfunktion. Es sieht ein bisschen so aus, als ob er irgendwie was sauber waschen würde. Der dreht sich so ineinander und gegen sich, wodurch das Ganze, der ganze Speisebrei nochmal vermischt wird und die Magensäure wirklich überall hinkommt, wo sie hinkommen kann. Und dann kommt ein kleines bisschen davon an unseren Magenpförtner, nennt man das auch, der Übergang zum Dünndarm. Und wenn es noch zu groß ist, dann walkt der Magen noch weiter. Aber ungefähr so ab 1 Millimeter Stücken wird das Ganze in unseren Dünndarm abgegeben. Dann öffnet sich dieser Magenpförtner und dann kommt es in den Dünndarm. Und dann kommt direkt von der Bauchspeicheldrüse verschiedene Sachen hinzu. Enzyme, Bicarbonat, um diese Säure abzupuffern, weil unser Dünndarm ist ganz, ganz fein und hat eine ganz, ganz dünne Schicht an Zellen. Und wenn da zu viel Säure drankommen würde, würde der es gar nicht überleben. Unser Magen hat zum Beispiel eine ganz dicke Schleimschicht und schützt sich mega gut vor der eigenen Säure, solange alles intakt ist. Und das kann der Dünndarm in der Form nicht. Und da kommen dann verschiedene Enzyme hinzu, sodass die diese Bausteine, wie zum Beispiel langkettige Kohlenhydrate, in einzelne kleine Zucker schneidet oder auch große Proteinketten in einzelne Aminosäuren schneidet wirklich. Und dann sitzen in der Darmwand die verschiedenen Transporter, Rezeptoren, um die Sachen dann wirklich direkt von unserem Darminneren in unser Blut aufzunehmen, zumindest das, was wir brauchen. Und die sind auch so ein kleines bisschen verteilt. Nicht an jeder Stelle wird alles gleich aufgenommen. Das kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Darmabschnitt wir uns befinden.
Und die Darmschleimhaut besteht ja, glaube ich, auch aus wirklich einer sehr dünnen Schicht, ja, die sich alle 48, 72 Stunden wieder erneuert. Mhm. Hey, das brauchen wir auch für andere Körperteile.
Definitiv, das wäre super cool. Also wenn wir jetzt irgendwie so den Finger abschneiden könnten, uns würde direkt einer nachwachsen, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Aber im Darm ist es einfach, also es ist nur eine einzelne Zellreihe. Es ist wirklich hauchdünn, so wie unser Haar, also wie ein Haar. Und das ist eigentlich die Grenze zur Außenwelt. Weil Außenwelt, unser Darm ist ja eigentlich außen, weil er einmal komplett als Rohr durch uns durchgeht und ist da die ganze Zeit im Kontakt mit jeglichen, sowohl Bakterien, Toxinen, Nahrungsmittelbestandteilen und muss die ganze Zeit entscheiden, hey, dürfen wir das aufnehmen? Soll das in unser Blut oder sollen wir das lieber wieder ausscheiden? Deswegen sitzt ja auch unser Immunsystem zu so großen Teilen in unserem Darm. Man schätzt, dass ungefähr 70-80% vom Immunsystem in der Darmschleimhaut sitzt. Um genau diese Entscheidung die ganze Zeit zu treffen, ist das gut für uns oder ist es schlecht und müssen wir es angreifen? Und so kann zum Beispiel auch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit entstehen, wenn dann was falsch erkannt wird und plötzlich greift das Immunsystem das an und dadurch kann der Darm geschädigt werden.
Das Faszinierende ist, jemand aus meiner Familie hat sich neulich versehentlich die halbe Fingerkuppe abgeschnitten, weil du das gerade erwähnst. Wäre doch schön, wenn das nachwächst. Ja. Und sie ging davon aus, weil wirklich der halbe Nagel weg war, also richtig, es richtig ein Stück ab von irgendeinem elektronischen Heckenschneideding oder sowas. Ja, ganz, ganz furchtbar. Und dann wurde das erstmal verbunden und ich glaube, so nach 7 bis 10 Tagen guckte sie und es war wirklich was nachgewachsen. Und ich war total geflasht und meinte, wie geht das denn bitte so schnell? Selbst der Finger, wir wissen das von Schleimhäuten im Mund, wie schnell diese Stellen wieder zuwachsen, nachwachsen. Aber selbst bei einem Finger, da war irgendwas nachgewachsen. Das hat uns alle überrascht.
Ja.
Aber wie gut ist das denn?
Super cool, super, super cool. Unser Körper ist faszinierend an mehreren Stellen.
Und ich finde natürlich auch ganz besonders faszinierend diese kleinen Zotten, die ja so ein besonderes Tool vom Dünndarm sind.
Die sind mega cool.
Bring uns die Faszination der Zotten bitte ganz kurz nochmal.
Also unser Darm, wie gesagt, wir merken ja schon, der Darm ist definitiv ein cooler Typ oder Typin, was auch immer. Und er hat verschiedene Mechanismen entwickelt, um während dieser Nährstoffaufnahme, wenn es einfach nur ein Rohr wäre, hätten wir relativ wenig Oberfläche, wo wir die Nährstoffe aufnehmen können. Heißt, er musste irgendwie was machen, damit wir mehr Fläche haben, obwohl der Darm an sich jetzt nicht viel mehr Platz einnehmen konnte in unserem Darm, in unserem Bauch. Und wenn man ihn ausbreitet, manche Daten sagen, dass es bis zu einem Tennisfeld groß wäre, wenn man den Darm komplett ausbreiten würde mit jeglicher Zelle. Denn er hat sowohl verschiedene, wie so Schleimhautfalten im Darm. Auf diesen Schleimhautfalten sitzen dann nochmal verschiedene Vertiefungen, Und dann sitzen die einzelnen Darmzellen in diesen Vertiefungen drin und die haben wie so kleine Härchen auf ihrer Oberfläche, wie so kleine Fingerchen, die so in das Darmlumen reinragen, um alle möglichen Nährstoffe abzugreifen und so besser aufnehmen zu können. Und das nennt man auch Mikrovilli. Die sieht man auch unter dem Labor zum Beispiel, wenn die Darmschleimhaut intakt ist. Bei entzündeten Zellen ist es zum Beispiel dann, flachen die ab. Hat man zum Beispiel bei der Autoimmunerkrankung Zöliakie, also Patientinnen, die kein Gluten mehr essen dürfen. Mhm. Und wenn man dann trotzdem Gluten isst, dann greift der Körper sozusagen die eigenen Zellen an, weil da was falsch läuft im Immunsystem. Und dann gehen diese Zotten zurück. Und dann sieht man auch, die Personen haben Nährstoffmängel. Also die können bestimmte Nährstoffe nicht mehr gut aufnehmen, wie zum Beispiel Eisen, Vitamin B12. Und das sieht man dann bei denen auch, obwohl die das essen, kommt es einfach nicht mehr da an, wo wir es eigentlich haben wollen, weil diese kleinen Mikrovilli nicht mehr da sind.
Das Schöne ist, man hat richtig Lust, den Darm sich anzugucken, wenn man das hört. Hör mal, und der Dünndarm macht Laola.
Ja, der Darm hat verschiedene so Bewegungsmuster, ja. Weil sonst würde das Essen ja auch irgendwie stecken bleiben. Das will ja auch keiner. Oder man bekommt die ganze Zeit Verstopfung, womit viele Leute zu kämpfen haben. Aber er hat verschiedene Bewegungsmuster, die nicht nur zum Essen transportieren sind, sondern auch, um den Darm sauber zu machen. Heißt, wir brauchen auch keine Darmreinigung, wir brauchen keine Detox-Kuren für den Darm. Der macht das selber die ganze Zeit. Sehr, sehr cool. Und zwar, wenn wir nicht essen. Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir nicht die ganze Zeit snacken und nicht mal hier eine Nuss, da mal ein Cappuccino und da mal, weiß ich nicht was, ein Brötchen essen, sondern versuchen, uns auf die Hauptmahlzeiten zu konzentrieren.
Das gilt aber nicht für Wasser trinken.
Nee,
oder
Wasser und ungesüßter,
das ist was Eigenes,
nee,
ne?
Wasser und ungesüßter Tee und auch schwarzer Kaffee, ohne Zucker, ohne Milch, geht auch. Mhm. Das unterbricht diese Wellen nicht.
Sind das die Housekeeper Waves?
Das sind die Housekeeper Waves.
Ich finde den Namen so cool.
Die sind auch sehr cool. Und man nennt das auch der migrierende motorische Komplex.
Okay.
So heißt das medizinisch. Und der sendet diese Wellen aus, immer zwischen den Mahlzeiten. Und das sind bestimmte Saubermachwellen, diese Housekeeper Waves. Und die sind dafür da, wirklich die Essensreste wegzutransportieren. Die gehen ein bisschen schneller, weil wenn wir das sonst hätten, wenn wir gerade gegessen haben, dann könnten wir die Nährstoffe nicht aufnehmen. Das wollen wir nicht gleichzeitig haben. Deswegen immer nur in den Essenspausen und auch in der Nacht. Und der säubert sozusagen alles, was wir da nicht haben wollen.
Ich habe auch bei dir erfahren, das Wort Geschäft machen zum Beispiel hat einen Ursprung. Deswegen, wir versuchen ja Tabus zu brechen. Es ist etwas Alltägliches. Wir Deutschen tun uns ein bisschen schwer noch. Mhm. Ich fand es faszinierend, was man früher alles auf dem Klo gemacht hat. Ich meine, entschuldige bitte, wie weit müssen wir da zurückgehen?
Alleine, wenn man sich mal, also so Richtung Sokrates und Co., der ja schon vom Darm begeistert war, muss man sagen.
Okay. Was hat er denn Kluges gesagt über den Darm, Sokrates?
Ja, dass die Gesundheit auch im Darm beginnt.
Ah ja, okay, gut. Vielleicht war es aber auch nur eine Vermutung. Einfach mal so ins Blaue philosophieren.
Einfach mal rein. Irgendwo in der Mitte da, in unserem
ja.
Körper.
Ja.
Und früher war es Usus, das auch, finde ich total lustig, der Gedanke eigentlich, dass ganz, ganz große Räume, auch Außenflächen, dass die Toiletten so nebeneinander gebaut waren. Das sah eher aus wie so eine ganz große, lange Bank, die irgendwie im Kreis gebaut wurde und überall war ein kleines Loch drin und dann saß man einfach nebeneinander auf der Toilette, hat sein Geschäft verrichtet und über Geschäfte gequatscht.
Ja.
Und da war man einfach, es war ein großes Get-Together, da zusammenzusitzen und das Geschäft zu machen.
Kurios, es ist einfach komplett unvorstellbar heute.
Es wäre, also, wie als würde man in so einer riesigen Toilette einfach die Wände runternehmen und alle sitzen dann plötzlich auf der Toilette. Also ehrlicherweise, ich bin ganz froh, dass sich das verändert hat. Ich muss das jetzt nicht unbedingt mit jedem teilen. Und viele Därme sind auch sehr schüchtern. Es haben ganz, ganz viele Leute Probleme, auf öffentlichen Toiletten wirklich ihren Stuhlgang zu verrichten.
Klar.
Und ich glaube, dann ist das nicht so hilfreich, wenn da einem noch 30 Leute zugucken. So stelle ich es mir zumindest vor.
Müssen wir alle öfter in unsere Kloschüssel gucken?
Ja, ganz klares Ja. Denn
weil?
Das, was da rauskommt, sagt ganz viel über unsere Gesundheit aus. Und viele denken sich so, ja, okay, kommt raus, ist eh nur Blödsinn, das muss ich mir nicht anschauen. Aber man kann ganz, ganz viel über das, was aus unserem Körper rauskommt, sagen, was das über unsere Darmgesundheit bedeutet. Es gibt zum Beispiel auch, wir Ärzte haben ja für alles mögliche komische Tabellen, wo wir die Sachen einordnen können. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Bristol Stool Skala. Die wurde, wie der Name schon sagt, in Bristol entwickelt. Und die teilt den Stuhlgang ein von der Form her. Nummer 1 ist zum Beispiel super harter Stuhlgang, der wahrscheinlich meistens Verstopfung ist, wie so Hasenköttel. Und das geht bis zur 6 und 7 und das ist dann wirklich wässriger Durchfall. So das Optimum, den perfekten Stuhlgang, das ist die 4, eine glatte Wurst. Mhm. Das wollen wir alle haben. Okay. Und das sagt ganz viel darüber aus, aber auch die Farbe kann zum Beispiel viel sagen. Oder auch, kleiner Fun Fact, wenn man Essensreste sieht, wie zum Beispiel Körner, Nüsse, Mais, das sind so die Favoriten, ist das ein Zeichen dafür, dass man eben nicht genug kaut. Und das Essen kommt ja unverdaut wieder raus, heißt, die Nährstoffe nehmen wir auch gar nicht auf. Und wir essen ja dafür, dass die Sachen auch irgendwie in unserem Körper, in unseren Zellen ankommt. Dann kann man es auch direkt sein lassen. Deswegen gut kauen ist auch da wieder ein Hinweis. Sollte so nicht unten rauskommen und kann eventuell sogar den Darm reizen.
Und bei Kötteln mehr trinken.
Mehr trinken und Ballaststoffe, ja.
Wir wollen kurz nochmal über das Mikrobiom sprechen. Mhm. Das ist ja so das Wort schlechthin. Früher hieß das Darmflora.
Ja.
Warum hat man das geändert? Ist halt so.
Das
also,
ist so, ja.
Weil Darmflora ist noch so vertraut, ne? Aber
ja.
Mikrobiom, das klingt schon so unglaublich technisch. Gleich, ein Mikrobiom ist einfach der Haufen an Bakterien.
Mhm.
Das Spannende daran ist, es ist wie ein Fingerabdruck und jeder hat ein einzigartiges Mikrobiom.
Ja.
Wie sieht ein gesundes Mikrobiom aus?
Kommt ganz drauf an, wo wir leben.
Ja.
Also wenn man zum Beispiel mal zwei Personen, ich meine, wir beide sind von unserem Genom, also von unseren Genen her so 99,9% gleich.
Ja.
Aber wenn man unser Mikrobiom anschauen würde, würden sich 25-30% überschneiden und der Rest wäre komplett anders.
Krass.
Und das ist schon eine krasse Zahl. Von ungefähr wie viel denn unserem Darm lebt, schätzt man alles zwischen 38 und 100 Billionen, also es ist enorm viel und das kann unterschiedlich aussehen. Jemand, der zum Beispiel hier wohnt und relativ viel Milchprodukte auch konsumiert, ist für unsere Breitengrade eher normal, braucht ein bisschen anderes Mikrobiom als zum Beispiel jemand, der in Tokio lebt, sehr viel Fisch, Algen und Co. konsumiert, aber fast gar keine Milch. Und deswegen ist ein gesundes Mikrobiom auch sehr den Lebensumständen angepasst.
Okay, also es ist in der Lage, sich auch zu verändern.
Definitiv.
Man kann sein Mikrobiom auch ganz bewusst verändern.
Kann man auf jeden Fall machen. Das kann man zum Beispiel auch positiv nutzen, indem man Hülsenfrüchte, Ballaststoffe und Co. besser verträgt. Weil ganz, ganz viele, wenn sie anfangen, ihre Ernährung umzustellen, merken, irgendwie fühle ich mich gar nicht besser. Ich habe eher einen Blähbauch, esse mehr Gemüse, mehr Vollkorn und mir geht es irgendwie schlecht. Mir geht es am besten, wenn ich viel Fastfood und Co. esse, was den Darm angeht. Und das liegt primär daran, dass einfach die Bakterien nicht in unserem Darm leben, die uns helfen, diese Ballaststoffe abzubauen. Aber die kann man sich in einer Art anzüchten,
mhm,
indem man die Sachen mehr isst und langsam integriert. Heißt kleine Mengen und dann kann
okay,
man sich die...
Aber nicht gleich von 0 auf 100.
Bitte nicht.
Man muss es langsam steigern.
Genau, ja. Man sagt so Pi mal Daumen, je nachdem wie empfindlich der Darm ist, alles zwischen 2, 3, 4 Gramm Ballaststoffe pro Woche mehr ist meistens ganz gut verträglich. Wenn man sagt, 5 Gramm geht auch, super. Manche haben Kuhmagen und können da direkt drauf. Und manche sind halt ein bisschen vorsichtiger und sollten eher 2 Gramm Ballaststoffe pro Tag, pro Woche das Ganze
erzählen. Das ist natürlich jetzt so technisch, immer mit Gramm. Weißt du, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich gehe nach Hause und denke, okay, ich soll 3 Gramm mehr Ballaststoffe essen. Aber wie viel ist denn das jetzt eigentlich?
Zum Beispiel der Unterschied zwischen Vollkornnudeln und hellen Weizennudeln sind meistens schon so, je nach Sorte, 6-8 Gramm, das in den Vollkornnudeln mehr drin steckt.
Für eine Portion?
Für 100 Gramm.
Für 100 Gramm. Gut, genau. Wir essen zu Mittag gern mal 200 Gramm Nudeln.
Ja.
Oh, okay, und indem ich einfach nur Vollkorn, die aber auch, muss man sagen, gar nicht schmecken. Wie ist es mit Dinkelnudeln? Wir haben gestern Abend Dinkelnudeln gegessen,
ja,
und die schmecken wie richtige Nudeln. Im Gegensatz zu den Vollkornnudeln.
Dinkel ist nur besser, wenn es Dinkelvollkorn ist.
Ah, okay, gut. Das also war nur Dinkel.
Okay, es muss immer Vollkorn sein.
Es war auch sehr weiß.
Okay.
Dinkelweiß, ja.
Ja, dann ist Dinkel und Weizen relativ ähnlich. Wenn es einem besser schmeckt, kann man es gerne machen. Aber
okay,
Vollkorn ist so das Allerwichtigste.
Okay, ja.
Man kann zum Beispiel eine Handvoll an Vollkorn hinzugeben, dass man nicht die komplette Portion Vollkorn isst, sondern so ein bisschen Mischmasch macht. Oder, schmeckt auch nochmal anders, Hülsenfrüchte-Nudeln. Ich komme wieder mit meinen Hülsenfrüchten um die Ecke.
Ja,
ist auch nicht von jedem.
Aber Linsennudeln.
Okay.
Auch,
nee.
Es sind halt, ja.
Dann machen wir es so, normale Nudeln, Handvoll Vollkornnudeln dazu. Dann sind so ein paar da drin, nicht nur.
Okay.
Dann haben wir die Soße. Versuchen wir noch mehr Gemüse mit einzubringen. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan zum Beispiel Ofengemüse, rote Zwiebeln, Paprika, Tomate, Feta und vielleicht noch ein paar zum Beispiel Cashews mit rein. Olivenöl drüber, Rosmarin und das tut man in den Ofen, backt das und dann püriert man das und hat eine rote Soße sozusagen, wo aber bis zu 500 Gramm noch Gemüse drin steckt. Und es ist, also man merkt nichts davon, es ist super cremig und es ist eine Ballaststoffbombe.
Warum muss ich es in den Ofen tun? Kann ich es nicht einfach im Herd, im Kochtopf erhitzen?
Doch, kann man auch, aber ich mag es vom Geschmack her lieber.
Es macht einen Unterschied.
Ja. Also ich finde im Ofen mit Olivenöl ein bisschen anbacken, schmeckt anders als im Kochtopf.
Warum? Hat es was mit der Temperatur zu tun oder mit der Art und Weise, wie erhitzt wird?
Beides. Und im Wasser entzieht natürlich auch nochmal ein bisschen, entzieht Nährstoffe und auch ein bisschen Geschmack. Also je nachdem, wenn es im Ofen ist mit Olivenöl, aber da, wir werden jetzt zu kochen.
Du sprichst ja von der Soße, nicht von den Nudeln gerade.
Nee, genau.
Einfach von der Soße.
Aber wenn du dir Ofengemüse machst, dann schmeckt das doch anders, als wenn du dir eine Paprika kochst.
Mhm. Na klar, da werden durch die Hitze.
Wer kocht Paprika, aber das schmeckt anders als im Ofen. Okay. Und das schmeckt man auch in der Soße. Ich mag es einfach lieber im Ofen.
Ach stimmt, du pürierst es ja auch erst danach, wenn es aus dem Ofen kommt.
Genau.
Ne? Erst dann wird es ja püriert.
Ja.
Okay, ja klar. Stimmt, da werden diese ganzen Geschmacksstoffe ganz anders hervorgebracht, wie bei der Paprika. Ich liebe Paprika.
Wochenfern.
Und okay, macht Sinn.
Ja.
Klingt gut.
Und das, dann muss man nicht, wenn man das eklig findet, okay, dann muss man keine Vollkornnudeln essen. Verstehe ich. Ist auch oftmals eine Gewöhnungssache einfach, aber so kann man einfach ein bisschen mehr reinzaubern.
Was war jetzt auf deiner Asienreise damals mit deinem Mikrobiom?
Ja.
Das hat sich angepasst.
Also das Mikrobiom passt sich, wir haben sozusagen so einen Grundstamm an Mikrobiom, also eine bestimmte Zusammenstellung, die meistens so gegen, wenn wir erwachsen sind, relativ stabil bleibt, muss man sagen. Und dann gibt es aber Feinheiten, die man verändern kann und die sich so ein bisschen shiften können. Wenn man sich das anschaut, es gibt sogar einen, das nennt man zirkadianer Rhythmus, also an der Uhr angepasst sozusagen, circa von und da ist morgens, sieht das Mikrobiom ein kleines bisschen anders aus als am Nachmittag und am Abend. Also es verändert sich schon rund um die Uhr, aber minimal. Und am nächsten Tag sieht es wieder ähnlich aus. Mhm. Aber an sich kann es sich, wenn wir jetzt eine Woche in Südostasien sind, da andere Sachen essen und Co., sieht das Mikrobiom danach anders aus als vorher.
Genau, aber das Mikrobiom, das du mitbringst, das ist noch nicht wirklich geeignet für das Essen, was du da zum Beispiel vorfindest.
Leider nicht. Haben ja auch ganz viele Verdauungsbeschwerden, gerade wenn es wirklich eine ganz andere Kultur ist, mit ganz anderem Essen, dass man merkt, so, oh, das kommt mir irgendwie nicht so gut.
Ja.
Und nach 2-3 Wochen merkt man, hey, jetzt geht's eigentlich gut.
Mhm.
Und das ist das Mikrobiom. Das hilft uns dann, die Sachen besser zu verdauen. Und das Blöd ist aber auch, es kann auch in eine andere Richtung rutschen, wenn es dann zum Beispiel ein Magen-Darm-Infekt ist. Ganz oft wird es ja durch verschiedene Bakterienstämme ausgelöst und die machen ein ganz großes Chaos auch in unserem Darm, weil die verschiedene Stoffe produzieren, dass sich die anderen Bakterien manchmal nicht mehr so wohlfühlen. Der pH-Wert verschiebt sich, es sind andere antimikrobielle Stoffe, die produziert werden. Und das kann sozusagen eine Veränderung, einen Shift in unserem Mikrobiom geben, was man dann auch Dysbiose nennt.
Mhm.
Also eine ungute Veränderung und die wiederum kann zu Verdauungsbeschwerden führen. Und das ist zum Beispiel der Grund, unter anderem auch von einem Magen-Darm-Infekt, dass Leute danach Verdauungsbeschwerden bekommen.
Okay.
Können sich auch oft widerlegen, aber das nennt man auch postinfektiöses Reizdarmsyndrom. 40% der Reizdarmpatienten sind zum Beispiel Postinfektion, Post heißt nach, also nach einer Infektion entstanden. Und das liegt unter anderem daran. Deswegen ganz wichtig, passt auf, wenn ihr reist. Also geht reisen, das ist sehr spannend, andere Kulturen kennenzulernen. Aber passt auf euren Magen und euren Darm auf.
Ja, gebt eurem Mikrobiom ein bisschen Zeit, sich anzupassen. Dann funktioniert auch die lokale Ernährung einfach besser.
Ja.
Dann funktioniert auch das lokale Essen dann natürlich besser. Also, auch wenn es jetzt nicht jedem so gefallen wird. Aber ich finde ja extrem spannend, Die FMT.
Ist
PatientInnen schlucken dort den Stuhlgang eines anderen Menschen, um ihre gestörte Darmflora wiederherzustellen.
Mhm.
Wie funktioniert das?
Also es ist eigentlich wie ein Organtransplantat. FMT heißt auch fäkales Mikrobiomtransplantat oder Transfer. Und man kann sich es auch genauso vorstellen, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt sowohl als Kapseln, keine Sorge, sie ist nicht durchsichtig.
Ja.
Und es gibt es auch als Darmspülung in der Art, sodass direkt lokal das Ganze dort eingegeben wird.
Mhm.
In Deutschland hat es nur eine einzige Zulassung, und zwar bei einer sehr, in Anführungszeichen, schlimmen Dysbiose. Und zwar sind da im Darm nur noch Clostridien. Das ist dann eine Clostridieninfektion von Clostridium difficile, heißt das Bakterium. Das ist eine Infektion, die kommt zum Beispiel, wenn man ganz viele Antibiotika nimmt. Und Antibiotika bekämpfen ja nicht nur die Bakterien dann zum Beispiel in der Lunge, wenn man eine Lungenentzündung hat, sondern auch alle im Darm, bis auf diese blöden Clostridien. Die sind nämlich sehr hartnäckig und die überleben meistens, und dann ist nichts mehr anderes da, keine Konkurrenz, und die Clostridien können sich super schnell und breit ausbreiten und führen dann zu sehr, sehr gravierenden Durchfällen, was bis hin zum Tod gehen kann. Also es ist eine sehr hohe Sterberate. Deswegen ist es auch so, so schwer wegen dieser Erkrankung. Wir hatten den Fall zum Beispiel einmal, als ich noch auf der Hämato-Onkologie gearbeitet habe, also auf der Krebsstation. Und da bekommen ganz viele Patienten viele Antibiotika, weil Immunsystem ist runterreguliert, runtergeschraubt, vielleicht auch durch die Chemotherapie. Und dann geht es halt schnell, dass Infektionen kommen. Und da ist man ganz, ganz vorsichtig und will halt nicht, dass sich das ausbreitet. Deswegen kommen relativ schnell Antibiotika ins Spiel. Und bei einem Patienten war es so, dass er dann auch Clostridien bekommen hat, also die sich ausgebreitet haben. Und das Antibiotikum, was man dann extra für die Clostridien gibt, hat nicht angeschlagen. Und zwar mehrmals nicht. Und man hat verschiedene andere Sachen versucht. Und dann hat man es mit diesem FMT, also wirklich mit diesem Mikrobiomtransfer. Das ist dann eine Kapsel mit Stuhl von einer Person. Das wird auf ganz, ganz viel getestet, dass man auch keine Krankheitserreger überträgt. Das wäre genau das, was wir nicht haben wollen. Und dann bekommt man mehrere Kapseln davon, schluckt die, mit der Idee, dass sich das Mikrobiom dann wirklich ausbreiten kann. Das Schwierige ist halt, wir wissen immer noch nicht so genau, was ist denn eigentlich ein gesundes Mikrobiom und wie machen wir da einen gesunden Stuhlspender aus? Und ich glaube, das ist auch das große Ding, woran gerade ganz, ganz viel geforscht wird, dass wir das halt ein bisschen besser ausmachen können, einfach bessere Messwerte haben. Mhm. Aber in dem Fall wird es zum Beispiel in Deutschland eingesetzt.
Dann kann man es bewusster einsetzen natürlich, wenn man mehr dann darüber weiß.
Ja.
Gehen wir doch mal ein paar große Irrtümer und Mythen durch. Dinge, die du hörst, die einfach so im Umlauf sind, die eigentlich alle für Wahrheit halten, die dich aber persönlich dann auch ärgern und aufregen. Leute, ihr habt echt keine Ahnung. Gib uns mal drei Mythen, die es aufzuklären gilt.
Ich glaube, das Größte, was ich immer höre, was wir schon angesprochen haben, ist das Thema Darmreinigung. Unser Darm braucht keine Darmreinigung. Alle reden immer, sie wollen eine Darmreinigung machen. Und ich denke mir, nee, bitte nicht. Esst eure Ballaststoffe. Die sind übrigens sehr gute Reiniger, weil die können auch Toxine binden, können auch Cholesterin binden und Co.
Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse. Wir sagen es einfach Reiner, nur noch immer wieder, ja. Diese ganzen Klassiker.
Die
Vollkorn,
ganzen Klassiker, alles, ja. Die Oma schon empfohlen hat.
Ja.
Das ist wirklich eine Darmreinigung. Okay. Also das ist eine Sache, bitte keine Darmreinigung machen in der Art. Dann, was ich jetzt immer mehr sehe, ist das Thema Probiotika. Das sieht man auch in jedem Supermarktregal. Probiotika sind Nahrungsergänzungsmittel mit im bestem Fall lebendigen Bakterien oder auch Hefen, gibt's auch, die unsere Gesundheit unterstützen können. Und das ist auch das Allerwichtigste. Wir brauchen wirklich Studien, die sagen, hey, der Stamm zum Beispiel unterstützt dich, wenn du Blähungen hast. Der unterstützt dich, wenn du Durchfall hast. Der unterstützt dich, wenn du einen Reisedurchfall hast. Und da gibt's gezielt Stämme, die man einsetzen kann. Aber man findet leider ganz merkwürdige Kombinationen, wo noch nicht mal richtig der Bakterienstamm festgesetzt ist, mit Produkten, die dir alles versprechen. Danach hast du keine Beschwerden mehr, hast schöne Haut, verlierst noch 20 Kilogramm an Gewicht. Und das nicht übertrieben, das sind die Werbeaussagen. Und das finde ich halt ganz, ganz, ganz schwierig. Es gibt keine Wunderpille, auch wenn wir sie alle suchen.
Gut. Und die Nummer 3?
Hat jetzt nicht so viel mit dem Darm zu tun, aber ich glaube, das ist für mich dieses Lebensmittel in gut und schlecht einteilen. Dieses Extreme, Zucker ist Gift, Süßstoffe zerstören deinen Darm und es ist so viel hochverarbeitet, das ist auch alles schlecht. Auch das ist schwierig. Nicht alles, was hochverarbeitet ist, ist unbedingt schlecht für den Körper. Dass man da so ein bisschen nicht mehr in diese Extreme reingeht, und das ist, glaube ich, bei mir ein ganz, ganz großer Punkt, den ich jeden Tag sehe. Ja. Die Balance ist am Ende entscheidend, und die sollten wir auch in die Ernährung reinbringen.
Gerade wenn man etwas älter wird, ist es auch ganz wichtig, eine Darmspiegelung zu machen.
Ja.
Und das dann auch irgendwann mal regelmäßig alle 10 Jahre. Viele drücken sich davor, denken, das ist unangenehm. Dabei kriegt man es ja letztendlich kaum mit. Man wird ja kurz so weggeschossen. Ne? Irgend so eine Wundermilch, die man da kriegt. Und eigentlich In der Regel ist es harmlos, ne? Total harmlos.
Ist es auch auf jeden Fall.
Ja. Schlimm ist einfach nur wirklich dieser Tag oder die zwei Tage davor. Da müssen wir nämlich sowas so trinken, so ein Zeug. Und das ist dann so eine Mischung, also bei mir war es das dann zuletzt, aus zwischen Salz und Aprikosensaft. Also es ist Aprikosensaft mit Salz. Und es klingt jetzt erstmal völlig okay, halte ich mir die Nase zu, kriege das runter. Aber irgendwann wird es eine Qual. Und es ist wirklich so eklig, dass man sich übergeben möchte, ja. Was man aber nicht soll. Dann ist das Zeug nämlich wieder draußen. Ja, wir brauchen jetzt wirklich den Tipp. Wie kriegen wir das im Vorfeld? Und alle, die das schon mal gemacht haben, wissen, wovon ich rede. Wie kriegen wir das erträglich hin?
Ja.
Gibt es da mittlerweile etwas Besseres als Aprikose mit Salz?
Ja, gibt es definitiv. Also ich hatte meine letzte Darmspiegelung jetzt auch vor ein paar Monaten, deswegen habe ich das Ganze auch nochmal durch. Die Untersuchung wirklich, um da den Leuten die Angst zu nehmen, macht es. Das ist ganz, ganz wichtig. Krebsvorsorge ab dem 50. Lebensjahr für Männer und Frauen, außer es ist ein früherer Fall von Darmkrebs in der Familie. Das ist eine ganz, ganz tolle Vorsorgeuntersuchung. Die Darmspiegelung an sich, die verschläft man einfach. Also ja,
die
man
kriegt
geht
man
hin,
kaum mit.
Ne? Kriegt also 20 Minuten später wacht man auf, kann direkt normal weiter essen, soll nicht mit dem Auto nach Hause fahren. Aber der Tag vorher ist so ein bisschen der ein bisschen blöd ist. Man soll eigentlich nichts mehr essen. Manche empfehlen noch ein leichtes Frühstück, je nachdem, wie schnell der Darm sozusagen ist mit der Säuberung. Und es gibt wirklich deutlich bessere Präparate. Also ich kann das auch noch mit diesen literweise, diese ekelhafte Flüssigkeit runter. Und am Ende kommt es wirklich gefühlt aus jeder Öffnung aus dem Körper raus.
Und man darf es ja auch nicht alles auf einmal trinken. Nee, das wäre ja auch gut. Man muss es alle halbe Stunde irgendwie ein paar Schlücke nehmen.
Und dann steht so ein Bottich neben einem und man denkt schon, oh Gott, gleich ist es wieder soweit. Ja, ich muss dieses eklige Zeug runterbekommen.
Ja.
Das war super. Es hat fast gut geschmeckt. Und es waren nur zwei kleine Becherchen. Das war vollkommen okay. Und alles gut, die Untersuchung verlief prima. Also
okay. Jetzt dürfen wir keine Werbung machen für ein Präparat. Aber wonach sollen wir dann fragen bei unserem Arzt? Wie können wir es umschreiben?
Ich darf, glaube ich, keine...
Nee, wir dürfen keine Werbung machen. Aber,
genau, ich will
aber kann man es umschreiben irgendwie?
Genau, es sind die neueren Präparate auf jeden Fall. Da gibt es bestimmt, glaube ich, drei Anbieter mittlerweile.
Okay.
Und
denn vor zwei Jahren war es noch eklig.
Ja. Definitiv. Kann ich bestätigen.
Ja.
Aber es kommt auch auf den Arzt drauf an. Also man kann sich in der Apotheke auch beraten lassen, aber ich würde immer mit dem Arzt das Ganze absprechen, was er auch für Erfahrungen hat. Aber viele sind da einfach bei ihrem Präparat, was man auch in der Klinik noch nutzt. Und in der Klinik nutzt man oft noch das Eklige.
Okay,
ja. Weil es auch ein bisschen günstiger ist, glaube ich. Aber da einfach nachfragen, kleinere Trinkmenge. Und dann wissen die meisten schon Bescheid, dass man eben nicht diesen Bottich mit diesem Liter hat, den man zweimal trinken muss, sondern diese zwei Gläser.
Okay, das klingt sehr, sehr gut.
Total. Also es war sehr angenehm. Und viel gekühlten Apfelsaft, klaren Apfelsaft dazu.
Ach wirklich, den darf man?
Den darf man.
Ach, den durfte ich, glaube ich, nicht damals.
Klar, also es darf kein trüber sein, aber klarer Apfelsaft und Birnensaft geht auch in klar.
Ja.
Das ist perfekt, wirklich ganz gut runtergekühlt. Man kann das Ganze auch, ist auch ein Trick von mir, in Eiswürfelform einfrieren und dann direkt danach lutschen. Dann hat man nicht so ein ekliges, nicht so einen ekligen Geschmack.
Auch sehr guter Tipp. Und du hast natürlich noch mehr Tipps auf Lager.
Definitiv.
Es geht auch ganz viel um Vielfalt. Was der Darm möchte, habe ich dein Buch entnommen. Der möchte möglichst viele verschiedene Dinge haben. Möglichst in einer Mahlzeit, aber zumindest auf jeden Fall über eine Woche. So auch die Paprika gerne in besser drei Farben als nur die roten Paprika. Ich stehe vor der roten Paprika und denke, ich nehme die rote, weil die anderen sind noch nicht reif.
Aber die bringen alle, abgesehen davon, dass sie alle auch ein bisschen andere Nährstoffe mit sich bringen, bringen sogenannte Pflanzenpunkte oder auch Plant Points.
Ja.
Das Prinzip basiert auf einer ganz großen Studie, die gemacht wurde, das American Gut Project. Und die haben gezeigt, dass Personen, die 30 verschiedene Lebensmittel pro Woche essen, eine signifikant diversere, also vielfältigere Darmflora hatten. Jetzt habe ich selber gesagt, Darmmikrobiom.
Mhm. Ist das Gleiche, du? Man hat früher nur Darmflora gesagt, aber heute ist das Biom.
Bin alles mal ein bisschen gewechselt, ein bisschen coolerer Begriff.
Ja.
Und das im Vergleich zu Leuten, die nur 10 essen. Und wenn man mal durchzählt bei sich, habe ich gestern noch mit meiner Mutter drüber geredet, die hat es auch aus Spaß mal Pflanzenpunkte gezählt. Ich war ganz stolz, an Tag 2 schon 25 verschiedene Pflanzenpunkte. Also sie kommt auf jeden Fall auf über 30. Und das ist sozusagen ein kleines Ziel, was man sich setzen kann für die Woche, auf möglichst viele von diesen Pflanzenpunkten zu kommen. Weil viele essen Weizen, Paprika, Tomate, Gurke.
Ja.
Zwiebel, Knoblauch und dann hört es bei vielen schon auf.
Okay, aber selbst Weizen ist eine Pflanzenpunkt, ne?
Genau.
Also, ja. Also hier geht es auch nicht darum, gesund oder nicht, hier geht es um Vielfalt.
Genau, um Vielfalt und möglichst das ganze, also das ganze Lebensmittel an sich. Also sowohl Getreide zählt, von Pseudogetreide mit Amaranth, Quinoa, Hirse, Haferflocken, Dinkel, Weizen zählt, okay. Die ganzen Hülsenfrüchte und Co., Gemüse, Saaten, Nüsse, Kräuter, da kann man sich an ganz, ganz viel bedienen.
Eigentlich, also eine Handvoll Studentenfutter habe ich doch schon direkt ein paar Pflanzenpunkte.
Genau, da hat man meistens schon so 4 Pflanzenpunkte drin. Deswegen auch ein großer Tipp, immer zu den Mischungen greifen, wie du gerade sehr schön meintest. Mhm. Die Paprikamischung mit den 3 verschiedenen Sorten.
Mischung.
Die Beerenmischung mit den 4 verschiedenen Beeren. Die Saatenmischung mit den 4 verschiedenen Saaten.
Ach echt?
Und schon hat man super viele Punkte gesammelt.
Kräuter.
Kräutermischung.
Besser Kräutermischung. Also eine Beerenmischung ist besser als nur Himbeeren.
Ja.
Wobei Himbeeren echt ein Bringer sind. Ne?
Mega. Also auch ein super Ballaststofflieferant. Also erstmal sind die sehr nährstoffreich. Sind sehr gut für den Blutzuckerspiegel, weil da nicht so viel Zucker drin ist, sodass direkt der Blutzuckerspiegel ansteigt. Und eine Handvoll hat schon sehr, sehr schnell 7, 8, 9, nachdem wie groß die Hand ist, vielleicht sogar 10 Gramm Ballaststoffe. Aber eher so um die 7 Gramm hat so eine Handvoll Himbeeren. Und das einfach zum Beispiel morgens, wenn man sich sein Müsli macht, seinen Joghurt, seinen Porridge, einfach eine Handvoll Himbeeren drauf, hat man schon viel für den eigenen Körper und auch den Darm getan.
Sehr schön. Gut, daran mal wieder erinnert zu werden. Wann wolltest du eigentlich Ärztin werden? Wann war das? Wann kam das? Und wodurch?
Ich wollte eigentlich Chemikerin werden. Weil meine Familie ist so eine Chemikerfamilie und ich fand das immer cool. Ich hatte diesen Kosmos, diesen Chemiebaukasten, ja. Der hat mich fasziniert. Den fand ich ganz toll. Und das war durch ein Schülerpraktikum. Da war ich bei einer Darmspiegelung dabei. Und auf der Neurologie. Und danach dachte ich mir, das ist ja super spannend, das will ich machen. Mein Notendurchschnitt hat ehrlicherweise nicht ganz gereicht, weil ich kurz davor war, sitzen zu bleiben. Ich hatte sehr schlechte Noten, also sehr, sehr schlechte Noten.
Entschuldige, wie geht das denn?
Also ganz, ganz, also es war wirklich, Latein ging gar nicht für mich. Ich habe nur 5 geschrieben, Deutsch und Englisch auch nur 5 geschrieben.
Wann war das, welche Klasse?
Ich glaube, so 7., 8.
Ach, okay,
Klasse.
Also 7., 8. Klasse, noch weit entfernt von der 1, dann.
Ja, sehr, sehr weit. Also war immer eine 3 irgendwas.
Und warum hattest du schlechte Noten damals?
Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß schon, hatte viele verschiedene Gründe. Aber war für mich damals irgendwie einfach eine schwierige Zeit und Schule hat da keinen großen Mittelpunkt gespielt.
Okay.
Ich fand's langweilig.
Okay. Gut, klar, man hat so als Jugendlicher dann seine eigenen Sorgen und Problemchen und Ärger mit Eltern und dann kommt Freund, Freundin und so ein Zeug, ne? Ja. Und dann, okay. Aber das hat sich geändert dann irgendwann.
Das hat sich geändert. Das war für mich so wirklich, okay, jetzt muss ich was tun. Wenn ich das machen möchte, dann muss ich jetzt hier aber mal richtig, richtig reinackern. Und dann habe ich angefangen, das Ganze ein bisschen umzudrehen, habe mir mehr Mühe gegeben, weil ich einfach eine Motivation gespürt habe, warum mache ich das hier gerade alles?
Und welche war das?
Ich will
Ärztin werden. Die Motivation. Okay, das war da schon. Ja. Ich möchte Ärztin werden. Cool.
Und dadurch hat sich viel bei mir von den Noten her Gott sei Dank geändert und ich konnte die Sachen endlich abwählen, die ich nicht konnte. Okay. Und konnte mich dann auf Chemie und Mathe waren so meine Favoriten und Kunst. Mhm. Und darauf konnte ich mich dann konzentrieren. Und das hat mich dann Gott sei Dank durchs Abi gebracht. Und dann habe ich noch eine 1,9. Reicht für viele Universitäten auch immer noch nicht. Ja. Aber dann habe ich noch den Medizinertest gemacht. Das kann man noch machen. Das ist so eine extra Prüfung, extra für das Medizinstudium. Und da habe ich dann, glaube ich, zu den 5% Besten gehört. Und das war dann sozusagen mein Einstieg ins Studium, dass ich dadurch reingekommen bin. Und ich war auch noch, ich habe noch eine Ausbildung gemacht dazwischen.
Oh, was hast du gemacht?
Weil ich nicht direkt reingekommen bin, Arzthelferin.
Okay, dann hast du ein bisschen einfach Zeit verstreichen lassen, Punkte gesammelt und so.
Genau.
Okay, ja, schöner Werdegang für viele, die jetzt nicht gerade zu den Superbrains übergehören, weißt du, mit einer 1,0. Denn manche Menschen mit 1,0 sind ja auch, sag ich mal so, von der Empathie und so von der Feinfühligkeit auch manchmal noch ein bisschen nachhilfebedürftig. Ne, deswegen, also.
Jeder hat andere Stärken.
Ja.
Also das ist... Ich finde dieses NC-Ding, sorry, dass ich dich jetzt gerade so unterbrochen habe, das
hast
muss ich noch einmal sagen.
Weiß ich schon gar nicht mehr.
Jetzt gerade?
Achso, ja, aber wir unterhalten uns ja.
Okay.
Fand das gut.
NC ist nicht der Wert, der nachher eine gute Ärztin und einen guten Arzt ausmacht. Dein 1,0er-Abi sagt nichts darüber aus.
Ich weiß, und trotzdem dürfen vor allem die studieren. Ja.
Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Es gibt mehr Unis, die jetzt auch Aufnahmetests machen. Mhm. und auch Gespräche anbieten. Das finde ich richtig, richtig cool. Ist natürlich super zeitaufwendig. Das kann man nicht mit jedem Bewerber, Bewerberin machen. Und man muss auch, also es wird viel aussortiert im Vorhinein. Und wenn man dann mal im Studium drin ist, fallen nicht mehr so viele raus. Also es gibt wenig Leute, die dann noch im Studium abspringen, weil es einfach so eine große Hürde ist, im Studium zu sein, weil das Studium an sich einfach sehr, sehr teuer ist, muss man ja auch sagen. Und deswegen ist, glaube ich, so eine große Hürde im Vorhinein da.
Ja.
Aber optimal ist es definitiv nicht.
Von dir vielleicht noch ein, zwei kleine Tipps für uns alle zum Schluss, denn der Körper möchte auch ausgeruht sein, damit der Darm ganz gut funktioniert. Es gibt eine Schlafroutine, die du empfiehlst. Die klingt einfach gut. Die 10-3-2-1-0 Challenge. Erklär bitte.
Das basiert so ein bisschen darauf, dass man versucht, den Körper schon mal in den Ruhestatus reinzubringen, bevor wir uns ins Bett legen. Weil ganz oft legen wir uns ins Bett, haben irgendwie bis gerade noch irgendeinen gruseligen Horrorfilm geguckt, die E-Mails beantwortet, zwei Stunden vorher wäre noch gut, direkt noch was gegessen und dann legen wir uns rein und können dann nicht richtig einschlafen oder schlafen direkt ein und fühlen uns aber am nächsten Morgen nicht richtig erholt. Und eigentlich soll ja auch Schlaf Erholung sein.
Denn ich habe kein Problem einzuschlafen, auch wenn ich genau das mache, was du gerade aufgezählt hast. Mhm. Aber die Frage ist jetzt, bin ich morgens so erholt, wie ich es wäre, wenn ich das befolgen würde alles?
Weil viele denken, ich schlafe nicht gut, heißt nur, ich schlafe nicht gut ein.
Richtig.
Aber das ist es ja gar nicht. Es ist ja das ist genau das Gleiche wie beim Essen. Fühle ich mich nach dem Essen besser als vorher? Habe ich mehr Energie nach dem Essen als vorher? Und das Gleiche mit dem Schlaf. Wenn ich morgens aufwache, springe ich aus dem Bett oder drücke ich noch dreimal auf die Schlummertaste und brauche dann erstmal drei Kaffee, bis ich überhaupt mal aus den Laken rauskomme.
Mhm.
Und das ist ein Zeichen dafür, okay, vielleicht ist der Schlaf nicht so optimal, wie er sein könnte.
Okay, also genau 10-3-2-1-0 steht wofür?
Genau, da geht nämlich diese Regel drauf ein. Und zwar 10 Stunden vorher keinen Kaffee, beziehungsweise kein Koffein.
Das wird für viele schwer.
Das wird für
Der Nachmittagskaffee schwer. Ist ja ein ja. Ritual.
Ja.
Für viele.
Für viele, ja.
10 Stunden kein Kaffee. Also nehmen wir an, 22 Uhr ins Bett, also nach 12 kein Kaffee mehr.
Also ich versuche, ja, bei mir ist es, Gott, ich gehe auch zu spät ins Bett, fällt mir gerade auf.
Oh.
Bei mir, ich habe meistens meine Grenze so 13 Uhr. Ich trinke sie dann meistens zum Mittagessen noch die letzte Tasse oder danach koffeinfreien. Geht auch. Das liegt daran, weil Koffein eine relativ lange Halbwertszeit hat. Das heißt, bis die Hälfte von dem Koffein in unserem Blut abgebaut ist. Und das hat eine Halbwertszeit von um die 4 bis 6, bei manchen 7 Stunden.
Okay.
Heißt, wenn man irgendwie am Nachmittag nochmal einen Kaffee oder auch einen Espresso trinkt, ist es so, als ob man vor dem Einschlafen nochmal einen halben Espresso nachkippen würde. Das ist ja, wenn man da mal drüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen skurril.
Okay.
Und das kann halt gerade bei empfindlicheren Leuten den Schlaf beeinflussen.
Sehr gut.
Würde ich einfach mal ausprobieren, mal irgendwie 2-3 Wochen versuchen, ab 14 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken.
Dann merkt man es.
Dann
so.
Sollte man es eigentlich.
2-3 Wochen, dann ist die Umstellung da unter
ja.
Umständen.
Bei vielen auch früher, bei
okay.
manchen spürt man gar nichts.
Okay.
Aber das wäre mal eine Sache, die man ausprobieren kann, vielleicht einfach zu koffeinfreien da zu wechseln.
Ja, das ist die 10.
Genau.
Die 3.
Dann ist es Abstand vom Abendessen einhalten. Also, dass man versucht, das sagt man ja auch immer, nicht so spät Abendessen. Und das ist mittlerweile relativ schwierig. Oft isst man gegen 20, 21 Uhr, wenn man halt noch bis 19 Uhr gearbeitet hat. Und dann kommt man erst nach Hause, muss noch kochen und Co. Und dann verschiebt sich alles nach hinten.
Richtig. Oder beim Sport war noch abends oder sowas, ja.
Okay. Und eigentlich optimalerweise wäre es so 17, 18 Uhr, auch da wieder wie von Oma.
Aber dann hat man wieder Hunger. Gegen um 21 Uhr kommt dann das Hüngerchen wieder.
Ja?
Ja.
Was ist
denn das? Kennst du das nicht?
Ich
weiß nicht. Manchmal Spaghetti mit Gemüse, manchmal Brot auch gerne, Käsebrot. Vollkornbrot allerdings.
Okay.
Also,
das ist schon mal gut.
Ja.
Ja, sonst kann man da auch nochmal eine Kleinigkeit, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Kakao. Kakao zum Abend hin nochmal.
Echt?
Kakao bringt nämlich auch, jetzt nicht diesen Trinkkakao mit unglaublich viel Zucker, sondern es gibt so Backkakao, nehme ich dann zum Beispiel, mit irgendeiner Milch, die man trinken mag. Da stecken auch nochmal bis zu 2 Gramm Ballaststoffe drin.
Okay, gut, Kakao. Sehr gut.
Ja.
Das ist die 3.
Ja.
2?
Die 2 steht für nicht mehr arbeiten, also 2 Stunden vor dem Schlafengehen keine Arbeit mehr. Heißt
okay.
übrigens auch körperliche Arbeit,
okay.
weil viele machen nochmal so ein richtig intensives lieber Sport machen als kein Sport. Aber eine sehr, sehr intensive Sporteinheit kann einen nochmal so ein bisschen aufpushen. Mhm. Und dann führt es auch dazu, dass man nicht mehr gut schlafen kann.
Mails lesen beruflicher Natur zählt dann auch dazu?
Ja.
Mails privater Natur? Dann
kommt auf den Inhalt, okay, glaube ich, von der Mail drauf an. Ja, okay, aber ich glaube, dann würde es gehen. Also okay, ich versuche zum Beispiel mein Handy dann auch wegzulegen, dass ich dann keine Nachrichten mehr beantworte, okay, und Co., weil das für mich auch Arbeit, ja, ist.
Werden die wenigsten schaffen, sage ich nur so. Also okay, 2 Stunden keine vor dem Schlafen gehen, keine Arbeit.
Und 1 Stunde vorher kein Bildschirm mehr. Heißt, okay, dann auf jeden Fall das Handy weg und auch am besten den Fernseher aus, lieber das Buch in die Hand nehmen.
Schaffst du das? 1 Stunde vor dem Schlafen gehen, nicht in den Fernseher zu gucken oder aber auf dein Handy?
In vielen Fällen, nicht in allen.
Cool, aber immerhin in vielen.
Ja, sehr, ich habe mein, also ich versuche immer abends noch ein paar Seiten zu lesen, weil mich das irgendwie runterfährt. Und dann gehe ich schlafen.
Schön. Luisa, danke dir für diese Information, dass wir einfach mal ein bisschen eingetaucht sind. Und jetzt gehen wir zusammen und machen einen Fahrtwalk.
Perfekt.
Wie funktionieren die und wann macht man sie?
Man macht sie, außer man hat eine sehr enge Beziehung, aber dadurch wird die Beziehung auf jeden Fall enger, wenn man es zusammen macht.
Ja, wir können auch getrennt hintereinander hergehen, das ist nicht so schlimm.
Mit weitem Abstand, sonst leidet der hintere Knobel. Fartwalks sind eigentlich der Verdauungsspaziergang, aber im besten Fall alleine, damit es keiner mitbekommt. Und zwar wird unsere Verdauung angeregt durch Bewegung, insbesondere auch durch Spazieren. Kann das Ganze unterstützen, ist nicht nur gut für den Blutzuckerspiegel, sondern auch für den Darm. Und da kann man einfach besser pupsen. Ganz vielen Leuten, okay, fällt es einfacher bei Bewegungen. Gibt es auch manchmal beim Yoga und Co., wenn man merkt, irgendwie löse ich da gerade was. Und daher kommt der Fartwalk, dass man einfach an die Natur geht, was auch gut für andere Sachen nochmal ist, und da vor sich hin pupsen kann.
Aber kann ich das bewusst steuern, dass das bewusst kommt?
Nee, aber die Bewegung unterstützt das Ganze. Weil ganz oft, wenn wir viel sitzen, kann es auch sein, dass der Darm so ein bisschen langsamer wird, als er eigentlich sein soll. Und durch die Bewegung an sich werden auch die Darmbewegungen aktiviert. Und das wiederum kann Luft sozusagen nach draußen befördern.
Kann Atmen helfen?
Nee, ja, doch, es gibt so eine tiefe Bauchatmung, nennt man das auch, Deep Belly Breathing.
Okay.
Dass man wirklich, das kann man zum Beispiel mal probieren, linke Hand auf den Brustkorb, rechte Hand auf den Bauch legen und richtig tief in den Bauch dann atmen. Also richtig, okay, dass der Bauch sich nach vorne streckt, das machen die wenigsten. Man atmet meistens so in die Brust rein und auch das kann sich nochmal auf den Darm, auf die Verdauung auswirken.
Okay. Wir nehmen wieder ein bisschen was mit dir, auch zum Nachdenken und vor allem auch zum Nachmachen.
Ja.
Dann danke dir für heute.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, alle Zuhörer konnten sich vielleicht 1, 2 Tipps für heute mitnehmen.
Bestimmt. Dann bis die Tage wieder.
Vielen, vielen Dank.
Talk mit Tees.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps. Und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um 3 dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen.
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Klaas Eurer Umlauf.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.